You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Hallo und herzlich willkommen zu den Antifa News für den 30. September 2021. In diesen Antifa News werden wir blicken auf die Radikalisierung von Corona-LeugnerInnen. Außerdem werden wir blicken auf einen Gerichtsprozess, der in Chemnitz stattgefunden hat. Hintergrund ist ein Angriff auf das jüdische Restaurant Shalom in Chemnitz. Und wir werden blicken auf den 3. Oktober 2021. Da finden dieses Jahr in Halle die Einheitsfeierlichkeiten statt und es haben sich auch verschiedene Rechte angemeldet, um hier in Halle die Straße zu nehmen, aber zunächst die antifaschistischen Kurzmelder. Gestern und heute jährt sich das Massaker von Babin Yar in der Nähe von Kiew. Vom 29. auf den 30. September 1941 ermordeten dort deutsche Polizisten, Soldaten der Wehrmacht und der SS gemeinsam mit ukrainischen Helfern 33.771 Juden und Jüdinnen. Das Massaker gilt als das größte einzelne Massaker im Zweiten Weltkrieg, berichtet die Taz. Die Wehrmacht war erst 10 Tage zuvor in Kiew einmarschiert. Das Tal Babin Yar ist heute zum größten Teil ein Park, der als Naherholungsgebiet genutzt wird. In Kiew kämpfen aktuell 2 Initiativen dafür, Babin Yar zu einem reinen Gedenkort zu machen. Am kommenden Dienstag, den 5. Oktober, organisiert Kein Schlussstrich Dortmund gemeinsam mit weiteren Bündnispartnern eine Online-Veranstaltung zum NSU. Unter dem Titel »Mein Vater wurde vom NSU erschossen, wo bleibt die Aufklärung?« werden dort Semja Simschek und Gamze Kubatschik sprechen. Semja Simscheks Vater Enver Simscheks wurde vor 21 Jahren in Nürnberg von dem NSU ermordet. Vor 15 Jahren starb auch Mehmet Kubatschik in Dortmund durch die Schüsse des NSUs. Die beiden Töchter sprechen sowohl über ihre Erinnerungen an ihre Väter als auch über die Ermittlungsarbeit der deutschen Behörden. Kritisch beleuchtet werden sollen außerdem die Leerstellen der bisherigen Aufklärung des NSU-Netzwerks. Kritisiert werden unter anderem die schleppenden Ermittlungsverfahren gegen die weiteren NSU-HelferInnen. Los geht es am Dienstag um 19 Uhr. Angemeldet werden kann sich per Mail unter info@isfbb.de. Ich wiederhole, info@isfbb.de. Weitere Informationen zu der Veranstaltung gibt es im Netz unter www.opfer-des-nsu.de. Das waren die antifaschistischen Kurzmelder. An dieser Stelle wollen wir erinnern an die Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt in Deutschland. Wir erinnern an Matthias Scheidt. Dieser wird am 23. September 1997 in Cottbus von einem Neonazi erstochen. Matthias Scheidt soll den Täter zuvor als Nazischwein bezeichnet haben. Dieser ist bis heute in der rechten Szene aktiv. Matthias Scheidt wird von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Ernst Fisk. Der Obdachlose Ernst Fisk wird am 23. September 1997 in Angermünde mutmaßlich aus sozialdarwinistischen Gründen zusammengeschlagen. Ernst Fisk starb ein Jahr später am 30. August 1998 an den Folgen seiner Verletzung im Krankenhaus. Die Ermittlungsbehörden konnten mehrere junge Täter als Tatverdächtige identifizieren. Diese kamen teilweise aus der rechten Szene. Das Verfahren wurde eingestellt, nachdem sich die Tatverdächtigen gegenseitig deckten. Ernst Fisk wird von der Bundesregierung nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Attila Oetzer. Attila Oetzer stirbt am 29. September 2017 an den Spätfolgen des NSU-Nagelbombenanschlags in der Kölner Kolbstraße. Neben Attila Oetzer wurden bei dem Anschlag 21 weitere Menschen verletzt. Attila Oetzer wird von der Bundesregierung nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Gabriele Deutsch, Robert Gemeinweiser, Axel Hirsch, Markus Hölze, Paul Lux, Ignaz Platzer, Iliona Platzer, Franz Schiele, Angela Schüttrigkeit, Erol Vere Hodges, Ernst Westner und Beate Werner. Diese wurden Opfer des rechtsterroristischen Anschlags auf das Oktoberfest am 26. September 1980. Insgesamt verletzt wurden dabei 221 Menschen. Der Anschlag wird von der Bundesregierung als rechter Terror eingestuft. Wir erinnern an Georg Uhl. Georg Uhl wird am 27. September 1997 in Cottbus ermordet. Es wird von einem sozialdarwinistischen Motiv ausgegangen. Der Täter hatte bereits einige Tage zuvor Matthias Scheidt getötet. Georg Uhl wird von der Bundesregierung nicht als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt. Wir erinnern an Farid Bouqid. Farid Bouqid stirbt am 27. September 1994 an den Folgen seiner Verletzungen. Zugefügt wurden diese ihm von einem rassistischen Mob während der sogenannten Himmelfahrtskrawalle, die am 12. Mai 1994 in Magdeburg stattgefunden haben. Es ist nicht bekannt, ob Farid Bouqid von der Bundesregierung als Todesopfer rechter Gewalt anerkannt wird. An dieser Stelle haben wir erinnert an die Opfer rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt. In den Todesmeldungen der Antifa News der letzten Woche haben wir bereits erinnert an Alexander W. Er arbeitete in einer Tankstelle und wurde am 18. September 1921 in Idar-Oberstein von einem Kunden ermordet, nachdem dieser sich weigerte, eine Maske zu tragen. Das haben wir zum Anlass genommen, um über die zunehmende Radikalisierung der Querdenkerbewegung zu sprechen.
Der mutmaßliche Mord an Alexander W. in Idar-Oberstein wird als erster tödlicher Anschlag aus dem Umfeld der Querdenkenbewegung angesehen. Es ist der vorläufige Höhepunkt der Radikalisierung von Corona-LeugnerInnen. Als Begründung gab der vermeintliche Täter später an, dass er ein Zeichen setzen wollte, und zwar gegen die Corona-Politik der Bundesregierung. PolitikerInnen reagierten vergangene Woche bestürzt auf diese Nachricht. Medial wurde darauf verwiesen, dass es Warnungen von Sicherheitsbehörden gegeben habe. Die Radikalisierung der Querdenker-Szene ist schon länger zu beobachten. Das zeigt sich etwa durch Brandanschläge auf Impfzentren, Rathäuser, das Robert-Koch-Institut oder dem Anschlag auf eine ICE-Strecke in Bayern in diesem Jahr. Die zunehmende Radikalisierung ist auch auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen zu beobachten. Dort ist es zuletzt immer wieder zu Straftaten gekommen. Über diese Radikalisierung haben wir Montag mit Benjamin Winkler gesprochen. Er ist Teil des Leipziger Büros der Amatheo-Antonio-Stiftung. Er hat uns erklärt, wie eine solche Tat Menschen einschüchtert, beispielsweise im ÖPNV nicht mehr andere auf eine fehlende Maske hinzuweisen.
Ja, das ist natürlich genau das Ziel einer solchen Tat, auch wenn man jetzt natürlich noch vorsichtig sein muss, inwieweit jetzt auch der Attentäter mit genau so einem Motiv gehandelt hat. Am Ende erkennen wir hier das Muster des Terrorismus wieder. Das Muster des Terrorismus ist ja immer, mit einer Tat in Gesellschaft einzuschüchtern, in Angst zu versetzen und damit ein Stück weit auch einen Ausnahmezustand zu beschwören. Man hat gesehen, kurz nach der Tat von Idar-Oberstein kam es bereits auch zu bestimmten Nachahmungstaten, nämlich dass beispielsweise Kassiererinnen bedroht wurden, wenn sie mich hier auffordern, die Maske aufzusetzen, kann ich sie auch erschießen. Also Nachahmung in dem Sinne, dass Menschen zwar noch nicht gleich die Waffe in die Hand genommen haben, aber durchaus dieses Angstszenario schüren, was der Attentäter geschaffen hat. Und ich denke, das ist wirklich eine sehr gefährliche Stimmung, in der wir jetzt gerade sind, weil wir wissen, dass in der Querdenker-Innenszene gesagt wird, die Proteste auf der Straße nützen nichts mehr, die haben nichts genützt, die haben nicht uns dazu gebracht, diese Maßnahmen abzulehnen. Aber das, was etwas nützen könnte, ist diese kollektive Verweigerung zu den Maßnahmen, also einfach nicht mitzumachen, die Maske nicht aufzusetzen, sich nicht an 2G, nicht an 3G zu halten und so weiter. Und das sei etwas, wovor die Menschen Angst hätten, wovor die Politik Angst hätte. Also diese Stimmung wird gezielt in den sozialen Netzwerken geschürt. Und das geht natürlich auch einher damit, dass die andere Seite, nämlich die Maßnahmenbefürworter, eingeschüchtert ist und Angst hat. Und man nutzt hier perfide gezielt diese Angst aus. Und wenn man so will, hat man damit auch etwas geschaffen, nämlich Zivilcourage zu verhindern. Weil das, was der Kassierer in der Tankstelle von Idar-Oberstein getan hat, ist ja durchaus auch ein Akt der Zivilcourage. Wenn man bedenkt, dass eben das Masketragen, die Maßnahmen einzuhalten, ja durchaus immer noch ein Akt des Solidarischen ist. Und das ist etwas, was mich sehr besorgt. Denn wir wollen ja gerade eigentlich eine Gesellschaft haben, in der Menschen Zivilcourage zeigen. Und wenn alle Menschen nun eingeschüchtert sind, davor Angst haben, müssen wir, glaube ich, uns Konzepte überlegen, um dieser Angst zu begegnen.
Doch das Zeigen von Zivilcourage wird immer schwerer. Viele Personen, die etwa im Einzelhandel arbeiten, berichten von Kundinnen, die immer aggressiver auf Hinweise zur Maskenpflicht reagieren. Benjamin Winkler hat uns beschrieben, wie man auf individueller, staatlicher und gesellschaftlicher Ebene mit radikalisierten QuerdenkerInnen umgehen kann.
Es braucht schon einiges, damit ein Mensch einen Entschluss entfasst, eine Waffe zu nehmen und einem anderen Menschen in den Kopf zu schießen. Nicht? Also das ist nicht etwas, was irgendwie sehr vielen Menschen in dieser Gesellschaft zuzutrauen ist, zum Glück. Ne? Das ist erstmal ganz wichtig zu sagen. Gleichzeitig eben genau das, was Sie gerade geschildert haben, wenn wir dann im Alltag mit solchen Konfrontationen, mit solchen Szenen konfrontiert sind, wir wissen ja nicht, wer uns gegenüber sitzt. Ich muss an der Stelle auf drei Faktoren hinweisen. Erstens, wir müssen natürlich hier auch Repressionen, Überwachung gegen die ganz radikalen Kräfte in der Szene haben. Der Täter von Idar-Oberstein hat ja nach allem, was wir bisher wissen, auch schon vor der Tat illegal Waffen besessen und sich entsprechend radikal im Internet geäußert. Und das heißt, warum hatte den niemand auf dem Sender, nicht? Warum hat da niemand, wie man immer so schön sagt, Frühwarnzeichen gegeben? Da müssen wir auf jeden Fall nachrüsten. Die Gesellschaft muss sich darauf verlassen, dass die Sicherheitsbehörden insbesondere, aber auch die Zivilgesellschaft mit ihren Methoden auch durch neuartige Ansätze, wie zum Beispiel das Monitoring in den sozialen Netzwerken, Hinweise dafür liefert, dass sich Menschen so weit radikalisieren, dass sie zum Beispiel im Internet eine solche Tat ankündigen, um dann darauf reagieren zu können, mit Polizei, mit Repression, mit Psychologen und so weiter. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, wenn wir in die Gespräche gehen, wenn wir vielleicht Leute auf Dinge hinweisen, dass wir selber ein Stück weit nicht auf Aggression setzen, also dass wir deeskalieren, so wie das beispielsweise Polizei lernt, wenn sie in Einsätze geht, dass wir also auch sprachlich und auch mit einer Haltung auf Menschen zugehen, die also zunächst erstmal vielleicht versuchen will, aufzuklären, die vielleicht zunächst erstmal versuchen will, demjenigen einen Denkanstoß zu geben, aber noch nicht in eine Aggression auf die Leute zuzugehen, sodass dann daraus sich eine weitere Aggressionsspirale entwickeln könnte auf der Seite derer, die wir da ansprechen. Das ist etwas, was sicherlich auch ein Stück weit gültig ist für die allgemeinen Gespräche, unabhängig von der Situation, dass jemand keine Maske trägt. Ja, und das Dritte ist sicherlich auch, dass wir eine massive Unterstützung brauchen, Wertschätzung brauchen, Zivilcourage, Support brauchen aus der Politik für Leute, die sich in verschiedenster Weise dafür einsetzen, dass diese Gesellschaft nicht auseinanderklafft. Dass zum einen gegen diese radikalen Gedanken vorgegangen wird, aber zum anderen auch, dass sich für Zusammenhalt, für Solidarität, auch für kontroverse Debatte ausgesprochen wird. Das heißt, wir brauchen Unterstützung für Vereine, wir brauchen Unterstützung für Initiativen, wir brauchen aber auch eine Würdigung von Zivilcourage im Alltag. Das sind alles Dinge, die den Menschen ja schmackhaft macht. Es lohnt sich, sich zu engagieren, es lohnt sich, Zivilcourage zu zeigen, es lohnt sich, in die Aufklärung zu gehen, damit die Politik diese Dinge würdigt und auch weiterhin hoffentlich viele Menschen in Deutschland genauso handeln werden.
Insbesondere hier in Mitteldeutschland gibt es Zustimmung für rechtsradikales Gedankengut, welches in der Querdenkenbewegung verbreitet ist. Das wurde auch sichtbar bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag. Dort erreichte die AfD eine Mehrheit bei den Zweitstimmen in nahezu ganz Sachsen, dem südlichen Sachsen-Anhalt und in großen Teilen von Thüringen. Hier setzt Querdenken an bestehendem verschwörungsideologischen und demokratiefeindlichem Gedankengut an.
Wir haben hier gehört Benjamin Winkler über die Radikalisierung der Querdenkerbewegung anlässlich des mutmaßlichen Mordes an Alexander W. in einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Am 8. September dieses Jahres endete am Chemnitzer Amtsgericht der Prozess wegen eines Angriffs auf ein jüdisches Restaurant. Über das Urteil und die Folgen waren wir im Gespräch mit der Opferberatung Chemnitz.
Am 27.08. überfiel in Chemnitz eine Gruppe von ca. 10 maskierten Personen das jüdische Restaurant Shalom. Rahmenbedingungen dafür stellte eine damals stattfindende Großdemonstration, organisiert von der rechtspopulistischen WählerInnenvereinigung Pro Chemnitz. 7.000 Demonstrierende stehen an diesem Tag ca. 2.000 Gegendemonstrierenden gegenüber. Ein Aufgebot von ca. 600 PolizistInnen schafft es nicht, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Die Angreifenden attackieren das Shalom mit Steinen und Flaschenwürfen. Dabei verletzen sie unter anderem auch den Wirt. Lediglich einer der Täter wird schlussendlich gefasst. Am 8. September diesen Jahres muss sich dieser nun vom Chemnitzer Amtsgericht verantworten. Die RAA Sachsen e.V. ist eine Beratungsstelle für Opfer rechter Gewalt und hat dem Prozess beigewohnt.
Das ist einer von 10 bis 12 Personen, die an der Tat beteiligt waren. Und diese Person konnte nur anhand eines DNA-Treffers, der sich ergeben hat, auch im Zusammenhang mit einem Drogendelikt der Person, konnte die Person der Person habhaft gemacht werden. Das politische Weltbild wurde dann nochmal sichtbar infolge einer Durchsuchung und Feststellung von Telefonen und Handys, wo dann auch nochmal Dinge wie Reichsflaggen und auch typischen Zahlencodes in Chats aufgedeckt wurden, sichtbar. Gegen den Beschuldigten wurde eine Strafe ausgesprochen, und zwar eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr ausgesetzt auf 3 Jahre Bewährung wegen gefährlicher Körperverletzung und Landfriedensbruch im besonders schweren Fall, so das Amtsgericht. Und der Richter hat das natürlich auch in die Zusammenhänge mit den anderen Auseinandersetzungen oder Angriffen in Chemnitz 2018 gesetzt, auch festgestellt, dass die Tat zum politischen Weltbild des Angeklagten passt und sagen, zusätzlich zu der Beweislage, die hauptsächlich auf DNA-Spuren zugrunde liegt, war sozusagen das Urteil zu fällen.
Der Angeklagte selbst kommt nicht aus Chemnitz, sondern aus der Region Stade, nahe Hamburg. Warum er dennoch an der Tat beteiligt war, ließ sich im Verlauf des Gerichtsprozesses nicht klären. Der Angeklagte lässt während des Prozesses keine Verbindungen zu rechten Strukturen erkennen. Kein Szeneanwalt, keine Neonazi-Kameraden im Saal sowie keine politischen Verlautbarungen. Dennoch wird er von szenebekannten Gesichtern zum Prozess gefahren. Diese stammen ebenfalls aus dem gesamten Bundesgebiet.
Klar war auch oder ist auch, dass an dem Tag, wie schon berichtet ist, ja viele Gruppen nach Chemnitz gezogen hat, mobilisiert wurden, um hier vor Ort zu sein. Das hat sich auch noch an Tagen später, dann haben wir auch noch ein großes Verfahren offen, am 1.9. gezeigt, wo auch gegen Demonstranten, gegen wieder eine AfD-Veranstaltung, die dort stattgefunden hat und eine von Pro Chemnitz von einer großen Gruppe Nazis angegriffen wurde. Denen ist man habhaft geworden, sind die Namen bekannt und dort, das war eine Gruppe von 17 Personen, die gezielt auf Gegendemonstranten losgegangen ist. Und wenn man dort die Städte sieht, aus denen die kommen, ist das gesamte Bundesgebiet vertreten. Das spricht für eine gute Vernetzung von den Kräften natürlich vor Ort, die einladen, auch nach Chemnitz zu kommen und auch natürlich für gewaltbereite, streich nochmal, es gibt diese gewaltbereiten Neonazis, diese Gruppierung natürlich auch im gesamten Bundesgebiet und nicht nur hier vor Ort. Es ist beides.
Gerade aufgrund der fehlenden Polizeipräsenz stellte der 27. August 2018 ohnehin eine hochgeladene Situation dar. Diese hätte zu jedem Zeitpunkt kippen können. Die Opferberatung der RAA Sachsen warnte ihre KlientInnen explizit vor dem Betreten der Chemnitzer Innenstadt. Vor allem im Zeitraum nach dem Vorfall wurde die Polizeipräsenz zwar erhöht, wer für den Missstand verantwortlich ist, bleibt bis dato allerdings ungeklärt.
Von Seiten der Politik war es sehr divers. Dazu nennen es natürlich diese Verharmlosung oder Verleumdung von Seiten Maaßens. Das hat man auch zum Teil vom Ministerpräsidenten gehört, der sich dann aber auch nochmal auch wieder korrigiert hat. Von Seiten, es gab diese Hetzjagd nicht, es gab diese Verfolgung nicht. Es gab wenig Zuhören von Betroffenen, die es ja zuhauf in der Stadt gab, also auch gerade nicht weiße Betroffene, wie geht es denen in der Stadt, was haben die erlebt. Das ist ganz wenig nur passiert zu Beginn, später gab es dann vor allen Dingen mit den Angegriffenen auf die Restaurants, das heißt das Shalom, aber auch zwei persische Restaurants wurden ja überfallen, gab es Treffen von Spitzenpolitikern, das heißt der Bundespräsident war da, die Bundeskanzlerin war da. Die Bürgermeisterin hat sich mit den Leuten getroffen. Diese Art von Solidarität gab es. Weniger jedoch mit denen, die, ich sag mal, diese Körperverletzungen in der Innenstadt erlebt haben. Aber die Leute waren vor Ort und haben Solidarität gezeigt. Das muss man anerkennen und sehen. Genau, das vielleicht noch zu benennen. Was ganz praktische Hilfen von Politik betrifft, mussten wir echt konstatieren, dass es ein schwieriger Weg war, um das noch zu benennen. Leute wollen natürlich danach aus Chemnitz weg, auch wenn sie in den Medien waren, sich dort gezeigt haben, gesprochen haben, die Situation beschrieben haben, haben die sich natürlich in einer enormen Gefahr ausgesetzt und wurden auch wiedererkannt, wiederum in der Stadt und auch deswegen nochmal extra beschimpft. Die Leute wollen natürlich raus aus Chemnitz. Wenn die so eine schlechte Erfahrung gemacht haben, Anfeindung erlebt haben, haben sie einfach den Wunsch, wegzukommen aus so einer Stadt, die so ein Angstraum geworden ist. Und das wiederum ist nicht möglich gewesen, auch mit Unterstützung von auch Zuhören von einer Bundessozialministerin Giffey damals noch, auch Zusagen von der Landesregierung, dass sowas möglich sei, ist dies nicht zustande gekommen. Das heißt, die Leute mussten hier in Chemnitz bleiben, hatten nicht die Möglichkeit, das Land Sachsen zu verlassen. Das war wirklich eine bittere Erkenntnis, auch für uns in der Unterstützung.
Am 3. Oktober jährt sich zum 31. Mal die deutsche Einheit. Diese Einheit wollen wir an dieser Stelle nicht feiern. Lieber verweisen wir auf die neonazistischen Angriffe, die vom 2. auf den 3. Oktober 1990 in vielen Städten in Ost- und Westdeutschland stattgefunden haben. In unzähligen Städten hatten sich Neonazis verabredet, um die deutsche Einheit mit gewalttätigen Angriffen und pogromartigen Ausschreitungen gegen Linke und Migrantinnen zu feiern. Auch in Halle ist es in der Einheitsnacht zu einem rechten Angriff gekommen. Zwischen 23 Uhr und 2:30 nachts griffen 15 Neonazis dreimal das Reformhaus in der Großen Klausstraße an. Die Täter kamen aus dem Fußballspektrum. Beim dritten Angriff drangen sie in das Café Nö ein und verwüsteten die Einrichtung. Die Polizei schaute den Angriffen tatenlos zu. Erst nachdem die Neonazis begannen, das Café Nö zu verwüsten, griff die Polizei ein und fasste einige Täter. Solche oder noch schlimmere Angriffe haben in dieser Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 1990 in unzähligen weiteren Städten stattgefunden. Darunter sind Städte wie Magdeburg, Leipzig, Weimar oder Berlin. Nachlesen lassen sich die Ereignisse auf der Seite 2. Oktober 90. Die gewaltvolle Vereinigungsnacht nahm damit vorweg, was in den 1990er Jahren folgen sollte und bis heute besteht: neonazistische Straßengewalt, rassistische Pogrome wie in Hoyerswerda oder Rostock-Lichtenhagen und rechte Strukturen in den deutschen Sicherheitsbehörden. Nicht nur in den 1990er Jahren liefen Neonazis durch die Straßen. Auch in diesem Jahr mobilisieren wieder Neonazis und Corona-LeugnerInnen nach Halle. Anders für sie sind die Einheitsfeiern, die dieses Jahr in Halle stattfinden sollen. Hier folgt ein kurzer Überblick, welche rechten Gruppen am Wochenende nach Halle mobilisieren. Dabei wird die Lage noch als relativ diffus eingeschätzt. Mobilisiert wird in unterschiedlichen Spektren. Von klassischen Neonazis wie der Aktionsgruppe Dessau-Bitterfeld bis zu verschiedenen Zusammenhängen von Corona-LeugnerInnen. Was bereits klar ist, der hallische Neonazi Sven Liebig hat am Sonntag um 12 Uhr auf dem Steintor eine Demonstration angekündigt. Da die Innenstadt durch die Polizei dicht sein wird, wird davon ausgegangen, dass er vom Steintor Richtung Reileck laufen möchte. Vermutlich wird das Steintor Bezugspunkt für die verschiedenen heranreisenden Neonazis und Corona-LeugnerInnen sein. Wie viele Rechte am Wochenende nach Halle kommen werden, das lässt sich aktuell schwer feststellen. BeobachterInnen der Szene gehen allerdings davon aus, dass es vor allem eine regionale Anreise geben wird. Für den Samstag hat außerdem Sandra Gabriel von der Bewegung Halle eine Demonstration angekündigt. Die Bewegung Halle trifft sich am Samstag um 16 Uhr beim Eselsbrunnen am Alten Marktplatz. Für AntifaschistInnen wird es am kommenden Wochenende also viele verschiedene Interventionsmöglichkeiten in Halle geben. Unter dem Motto »Keine Einheit mit der extremen Rechten« ruft das Bündnis Halle gegen Rechts am Sonntag zu einer Demonstration auf. Losgehen soll es um 10.30 Uhr auf dem Bebelplatz. Weitere Informationen zu der Demonstration gibt es bei den Social-Media-Kanälen des Bündnisses Halle gegen Rechts. Stay tuned! An dieser Stelle wollen wir noch auf eine weitere Demonstration hinweisen. Diese findet heute um 18 Uhr in Chemnitz statt und läuft unter dem Motto »Gegen Polizeiwillkür, Jugend braucht Freiräume«. Losgehen soll es um 18 Uhr an der Haltestelle Palmstraße. Organisiert wird die Demonstration von dem Bündnis Chemnitz Nazifrei. Das waren die Antifa-News für den 30. September 2021. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, solidarische Grüße.